Herzlich willkommen hier bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Heute mit Christine Watti und mit Christian Grasse.
Schönen guten Tag. Diesmal senden wir übrigens nicht live, sondern wir sprechen zu Ihnen aus der nicht allzu fernen Vergangenheit. Interessant wird es aber trotzdem, versprochen.
Denn wir hören heute ganz genau hin. Es geht nämlich heute um Audio und um Orte. Was kann das Radio und die Podcast-Welt mit Geodaten anfangen? Diese Frage wollen wir beantworten und wir beschäftigen uns dazu mit dem ortsspezifischen Hören und dem Potenzial der Technik dahinter.
Und außerdem haben wir einen sehr kritischen Gast in der Sendung. Heute Andrew Keen, einer der Netzkulturkritiker überhaupt, kann man wohl sagen. Stümperhaft sei das Netz und es trivialisiere die Kultur, das schrieb Keen bereits vor Jahren. Und ob sich das geändert hat, seine Einstellung zum Netz, das werden wir später hören.
Und außerdem geht es ums Geldverdienen und einen Versuch, Patente zu demokratisieren. Mehr dazu später in der Sendung.
Los geht's mit krachigem Pop-Punk, der mit elektronischen Elementen und einem gewissen Hip-Hop-Habitus daherkommt. So lässt sich der Sound von den Fake Species aus Cleveland wohl am besten einordnen. In dem Song Another Year wundert sich Sängerin Joanna Arictor, wie schnell doch die Zeit vergeht. Und dieses Gefühl kennen wir hier auch ganz gut.
Ja, ja.
I got this way. I like to think I'm a little bit wiser. Still don't think I got a lot to say. Where did the time go? Am I where I wanna be? Where did the time go? I gotta follow through. I got a lot to see. I got this way. I like to think I'm a little bit closer to saying everything I need to say. Where did the time go? Am I where I wanna be? Where did the time go? I gotta follow through. I gotta let you see. Where did the time go? Am I where I wanna be? Where did the time go? 25 better be good to me.
Another Year von den Fake Species aus Ohio hier in Breitband im Deutschlandradio Kultur. Capsule heißt die aktuelle Download-EP des US-Quintetts und Links gibt's bei uns im Netz unter breitband.deutschlandradiokultur.de und später hören wir noch ein Stück dieser Band.
Und ums Hören geht's auch jetzt.
Breitband-Topic.
Die Geschichte von Audioproduktion im Internet ist ja voller Höhen und Tiefen. Einst dachte man, dass ja jeder per Livestream seinen eigenen Radiosender starten kann und Podcasts würden das Radio revolutionieren. Diese oder ähnliche Aussagen hat man in den vergangenen Jahren immer wieder gelesen und gehört. Eingetroffen ist das, sagen wir mal teilweise. Zwischenzeitlich wurden dann Podcasts auch wieder für tot erklärt oder als ewige Nische im Netz abgetan.
Aber einer der jüngsten Höhepunkte war wohl der gefühlt mindestens dritte Podcast-Hype, ausgelöst von einer seriell erzählten US-Produktion namens Serial, die mich zum Beispiel die letzten S-Bahn-Fahrten hier in Berlin begleitet hat. Davon dürfte wohl kaum jemand nichts gehört haben oder zumindest nur sehr wenige. Wenn, dann könnten sie sich das auf jeden Fall mal aus dem Internet heraussuchen. Das ist relativ spannend gemacht, aber auch dieser Hype ist inzwischen wieder ganz sachte veräppt. Aber es scheint so, als würden die netzkulturellen Fühler nun stärker in Richtung Audio ausgestreckt werden. Ortsbasiertes Hören und geolokale Audioproduktionen, die könnten den nächsten Trend auslösen, auch wenn die Idee natürlich längst keine neue mehr ist.
Ja, die gibt es nämlich schon in der Kunst zum Beispiel seit Jahren. Was darüber hinaus existiert, berichtet Matthias Finger. Er stellt einige aktuelle Projekte vor, die Ort, Zeit und Ton verbinden.
Der Wind faucht, eine Straßenbahn rauscht über die Anhöhe. Kleingartenanlagen, Tankstelle, ein Discounter. Hier wurde Geschichte geschrieben, auch wenn es nicht danach aussieht. Vor 25 Jahren drängelten sich hier tausende Menschen.
Irgendwann so nach 2 Stunden waren wir dann auch an der Reihe und wir wurden durchgelassen durch diese Grenzanlagen. Und dann kamen wir auf der anderen Seite an und dann ging ein Applaus los. Da kommen mir jetzt noch die Tränen, wenn ich daran denke.
Die Bornholmer Brücke in Berlin gibt ihre Geschichte bereitwillig preis. Stahl und Stein erzählen, direkt vor Ort, im preisgekrönten Mauerfall-Podcast. Abrufbar auf fast jedem Smartphone mit der App Audio Guide Me. Eine kleine Karte im Handy-Display zeigt wirre bunte Pins. Sie deuten Geschichten in der Umgebung an. Christoph Tank trägt sie mit seinem Startup in Hamburg zusammen.
Wir entwickeln eine Plattform, die Geschichten an einem Ort bündelt und diesen Geschichten Geodaten zuordnet.
Der standortbezogene Podcast steht in der Tradition des Hörbuches. Allerdings folgt er dem Trend zur Reduktion. Er erzählt nur vom Geschehen an einem einzigen geografischen Punkt.
Jeder, der die App hat und eine Geschichte hinterlässt, der kann das nur an dem Ort tun, an dem er sich wirklich gerade befindet. Dass ich eben nicht zu Hause auf dem Sofa sitze und erzählen kann, dass es am Nordpol gerade kalt ist, sondern dass ich wirklich an diesem Ort zumindest mal gewesen bin.
Geräusche, Musik, das gesprochene Wort. Zur Jahrtausendwende geben Oldschool-Podcasts ihren Einstand. Das Kofferwort setzt sich aus dem Abspielgerät iPod und Broadcast, also Englisch für Rundfunkübertragung, zusammen. Jeder darf mal ran ans Mikro. Seit 2001 können Smartphones auch ihren Standort bestimmen mit dem globalen Positionierungssystem GPS, Hossa. Der Podcast mit verankerten Geodaten wird geboren. Ein Muezzin in Yogyakarta oder Frösche auf Hawaii. Fremde Orte ziehen wir uns mittlerweile am heimischen Sessel rein. 28.000 Geräuschbeispiele aus 5 Kontinenten versammelt die Seite apore.org. Sortiert nach Aufnahmeort sind sie feinsäuberlich auf einem interaktiven Globus verlinkt. Gechillter nähert sich die Seite You Are Listening To der weiten Welt oder besser der Unterwelt. Örtlicher Polizeifunk wird mit Ambient-Mucke unterlegt und verschmilzt so zu ortsbezogenem Radio.
5A2126 Morse Road, Silver or Gold Vehicle left going towards Nationwide.
So klingt Halifax. Das Startup Detour.com bietet ausgefallene Stadtführungen an, für $5. Eine Smartphone-App trackt den Standort des Nutzers durch Geofencing und passt die Erzählgeschwindigkeit an. Location-based Podcasting rückt hier in die Nähe der Audio-Guides, den kleinen sprechenden Maschinen, an denen die Ohren von Museumsbesuchern kleben.
Ich will mit dir durch 25.000 Jahre Geschichte streifen, hier in San Francisco. Vom Prärie-Mammut bis zum historischen Rotlichtbezirk und von den italienischen Winzern bis hin zu den Gay-Bars. Los, lauf mit mir.
Walk with me.
Moderne Traveler verzichten auf Fremdenführer und schwitzende Mitreisende. Stattdessen verschmelzen sie mit dem Audioguide im Ohr mit den Einheimischen. In Zeiten der omnipräsenten YouTube-Kultur feiert der etwas angestaubt wirkende Podcast vielleicht seine Auferstehung, dank seiner Vernetzung mit Geodaten.
Matthias Finger über Plattformen und Apps, die das ortsbasierte Hören in den Mittelpunkt rücken. Gleich tauchen wir noch tiefer hier in Breitband in die Klangorte ein, denn wir haben mit einem Klangkünstler und Entwickler gesprochen, der sich seit Jahren mit der digitalen Verortung von Tonaufnahmen beschäftigt.
Und zwar mit Udo Noll. Der hat uns von interaktiven Klangkarten berichtet und wir haben mit ihm das Potenzial der räumlichen Dimension des Hörens diskutiert. Das Gespräch mit ihm gibt's gleich, aber erst beamen wir uns an einen Ort, der junge Netzpopkultur, MySpace nämlich. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese bunte Plattform. Dort hat das Berliner Duo Haidat nämlich schon im Jahr 2006, Zitat, wütende Teenager-Songs, Zitat Ende, veröffentlicht. Wütend klingt ihre Musik auch heute noch. Wir hören Money.
Hast du das von MySpace? Gibt's MySpace noch, Christian?
Nee, das habe ich nicht von MySpace.
Okay. Haidat mit Money. 809 heißt das aktuelle Download-Album des Berliner Frauenduos Valium Pop. So bezeichnet die Band ihren Sound. Und das erinnert streckenweise an Wave- und Synthie-Pop-Klänge der 80er Jahre. Entstanden ist also diese Musik in Berlin und zu finden ist das Album auf der Musikplattform Bandcamp. Und dort kann man unter anderem Musik nach dem Ort ihrer Entstehung sortieren. Allerdings nur in einer Schlagwortliste und leider nicht auf einer digitalen Landkarte. Da ist also durchaus noch Potenzial für eine bessere Verknüpfung von Ort und Musik.
Und damit wären wir wieder zurück bei unserem Thema Audio und Orte. Darüber haben wir mit dem Klangkünstler und Audiotüftler Udo Noll gesprochen. Und wenn man über ortsbasiertes Hören im Netz spricht, dann muss man natürlich auch die Technik der Smartphones ansprechen. Die sind nämlich nicht nur Empfangsmedium, sondern natürlich auch aufnahme- und sendefähig. Wenn es um Bilder geht, das kennen bestimmt einige, dann entwickelt sich die Technik ja gefühlt im Monatstakt weiter mit neuen Linsen und höherer Auflösung. Aber bei der Aufnahmetechnik für Ton, da tut sich nicht wirklich so viel. Wir wollten deshalb von Udo Neu wissen, warum Audio in der Hinsicht eigentlich so stiefmütterlich behandelt wird.
Also ich glaube, das ist auch eine komplexe Angelegenheit, also ein gutes Mikrofon in so ein kleines Gerät unterzubringen. Also ich meine, das geht. Man könnte ja diese Digitalrekorder, die es gibt, zum Vorbild nehmen und entsprechende Sachen einbauen. Wie gesagt, bei dem iPhone geht es schon einigermaßen gut. Aber das ist dann, naja, das ist wie bei einem Fotograf, der wird vielleicht für den einen oder anderen netten Effekt auch mal sein Smartphone einsetzen, aber für die richtig guten Aufnahmen wird da sein Equipment nehmen, sein dediziertes. Ich erwarte da nicht besondere Qualitätssprünge in Zukunft, obwohl mittlerweile einige Mikrofonhersteller auch iPhone, also Telefon-Kits liefern.
So. Man dann so Zusatzgeräte hat, die man dann verbinden kann und vielleicht sogar ein externes Mikrofon auch an benutzen kann mit dem Smartphone. Das gibt es natürlich, aber ich glaube, die Verbreitung ist doch eher sehr gering und wenn, spricht das wahrscheinlich auch Leute an, die generell gute Aufnahmen machen wollen. Das wäre schon irgendwie interessanter, wenn solche guten Mikrofone auch direkt verbaut wären. Aber lassen Sie uns mal ein bisschen über das Potenzial sprechen, was man denn mit dieser Technik so machen könnte oder vielleicht auch schon gemacht wird heutzutage. Ja, welche Möglichkeiten bieten sich so im Kontext von Audio und Ort ganz speziell? Also abgesehen davon, dass man Aufnahmen auf einer Karte anzeigen kann.
Und dann könnte ich von dem zweiten größeren Projekt auf der Apure-Plattform erzählen. Das sind die Miniatures for Mobiles. Auf dieser Plattform sind ja auch 2010, 11 die Radioorte Serie des Deutschlandradios entstanden, also drei Hörspiele im öffentlichen Raum. Also Hörspiele im weitesten Sinne, die im öffentlichen Raum dann hörbar wurden. Das heißt, Produktionen, deren Sounds unter anderem auch von den Orten entnommen wurden, um halt ziemlich große Immersion herzustellen, also eine Verbindung mit dem konkreten Ort, und die dafür gedacht waren, wirklich auch nur am Ort gehört zu werden. Das heißt, man befindet sich im Spielfeld eigentlich. Der Hörer ist mobil. Die Stücke wurden entsprechend in Einzelteile zerlegt, also einzelne Hörpunkte, die über GPS ausgelöst wurden. Das heißt, wenn man sich diesen Hörpunkten nähert, dann startet der Sound mit entsprechenden Übergängen, wie auch immer, das lässt sich im Einzelnen halt einstellen. Das ist auf der Apuré-Plattform realisiert worden und mittlerweile sind dort an die 100 Stücke weltweit entstanden. Das kann man mit dieser Technologie machen. Man verbindet eben die Audioaufnahme mit dem Ort über die Koordinate.
Mal abgesehen von den Projekten und Anwendungen, die Sie beschreiben, wo der Ort natürlich eine Rolle spielt, weil man an den Ort gelangt und dann dort ein Audio hören kann. Welchen Stellenwert hat denn der Ort tatsächlich? Also wenn man an klassische Audioaufnahmen, wie man sie auch aus dem Radio oft hören kann, denkt, dann ist der Protagonist oder der O-Tongeber im Vordergrund und natürlich auch die Zeit oder die Geschichte, die Aktualität. Welche weitere Dimension bietet denn dann noch der Ort?
Also mich interessiert die räumliche Dimension, die im Akustischen hörbar wird. Das ist einfach eine interessante Kombination, weil die Audioinformation, die ja immer Echtzeit ist, also auch für den Hörer, man schnelles Vorlaufen gibt es dort nicht oder ein Vorspulen, dann hört man nichts mehr. Also man muss die Zeit, die der Aufnehmende dort verbracht hat, mindestens über ein Stück weit in Echtzeit verbringen. Und das gibt einen sehr starken Ortsbezug, der sich eben akustisch vermittelt und bei einer guten Aufnahme halt ein interessante geografische Imagination eines Ortes erzeugt. Auf der anderen Seite für den Hörer gibt es natürlich die Möglichkeit, dass der ganze Umgebungsraum mit eingebunden wird. Das heißt, wenn man eine Aufnahme in einem Stück entsprechend gestaltet, also wirklich vielleicht mit Kunstkopf oder mit kleinen binauralen Mikrofonen aufnimmt, das heißt, die Raumdimension einigermaßen gut transportiert, ergibt sich halt eine sehr starke Verbindung, die wirklich verschmilzt mit dem konkreten Ort. Und das schafft eine Erzähldimension.
Können Sie uns für diese andere Art von Geschichten Beispiele nennen?
Ein Freund von mir, Klangkünstler aus London, Peter Cusack, hat zum Beispiel auf Tempelhof, auf dem Flugfeld, ein Stück des Feldes bespielt mit Aufnahmen aus Beijing. Das heißt, es ging um mögliche Nutzungsformen eines öffentlichen Raumes und er hat dann Aufnahmen, die er dort in Beijing gemacht hat, in China, von verschiedenen Praktiken an diesem Ort übertragen aufs Tempelhofer Feld. Man lief also mit dem Kopfhörer über das Tempelhofer Feld und lief aber eigentlich durch die Soundscape eines belebten Parks in Beijing und konnte sich eine Vorstellung machen, halt wie verschiedene Praktiken einfach sich in so einem Raum also darstellen würden. Oder man bekam einen Eindruck, also es funktioniert über Displacement, das heißt, man eine Soundscape eines Ortes in einen anderen zu transportieren.
Nun sind ja Soundscapes und ja eher künstlerisch Theater, Hörstücke, Hörspiele eine Sache. Sehen Sie denn da auch ein Potenzial für journalistische Inhalte im Bereich Audio, also vielleicht auch mal konkret Bezug aufs Radio, wenn man sich allein mal das Archiv anschaut, was ja in den diversen Funkhäusern inklusive diesem hier lagern, dann wird ja auch eigentlich klar, das sind doch alles ungehobene Schätze. Einerseits Archiv, also als Archivmaterial gesehen, aber andererseits auch alles Inhalte, die nicht mit Orten verknüpft wurden auf einer technischen Ebene. Also glauben Sie, dass diese Archive in der Hinsicht noch ein Schatz sind, den man in Zukunft hoffentlich heben wird?
Ja, das ist wünschenswert. Also ich glaube, dass, also ich stelle es mir wirklich vor, dass die Funkhäuser dort ja tatsächlich über Schätze verfügen. Also die Frage ist, ob und wie die zur Verfügung gestellt werden können. Was diese möglichen, also diese Technologien für Journalismus bedeuten oder für eine neue Form von Radio, das sind Fragen, die gerade sich so entwickeln, glaube ich. Also ich selber experimentiere mit diesem ganzen Archiv von Aufnahmen in auch im Radiokontext, also auf Radio Apuré gibt es ein Online-Radio. Das nutzt dieses Klangarchiv der Soundkarte als in so einer zufälligen Anordnung, aber es reagiert auch auf die Anwesenheit von Hörern oder auch von Sendern, die mit dem Telefon arbeiten. Das heißt, wenn man als Hörer in dieses Radio geht, dann erkennt es den Ort, wo sich der Hörer befindet, mehr oder weniger gut, darauf kommt es dann gar nicht so an. Bewegt sich sozusagen auditiv in die Nähe und spielt Aufnahmen aus dem Archiv, bewegt sich dann beim nächsten Hörer wieder woanders hin. Also das Radio ist permanent in Bewegung und bietet Möglichkeiten für den Hörer, sag mal, einer räumlichen und klanglichen Identifizierung. Das Ganze funktioniert auch live, sogar für mehrere Teilnehmer, und damit entstehen so jetzt so experimentelle kleine Ad-hoc-Hörspiele auf diesem Online-Sender, in dem dann jeweilige Sender, das ist dann im einfachsten Falle wirklich nur ein Telefon mit einer Internetverbindung, dann live von diesem Ort aus den Klang, Sprache, Performance, was auch immer transportiert und potenziell mit Archiv sowohl auch mit anderen Akteuren zusammenspielen kann. Also was genau das daraus entstehen kann, ist im Moment noch eher eine experimentelle Untersuchung. Mhm. Also mich interessiert dabei natürlich das Zusammenspiel über Zeit und Raum hinweg, also sowohl Archiv als auch live in einem aktuell Hörbaren zu verknüpfen und zwar im Modus des Radios und nicht des Podcasts oder Downloads, also eben hörbar für alle in dem Moment.
Also eine auditive Reise durch Raum und Zeit.
Ja, aber wie gesagt, die Tatsache, dass es eben für alle gleichzeitig hörbar ist, ist schon entscheidend, weil ich glaube, das Radio verspielt gerade, wenn ich das so mir so anschaue, diesen Moment des gleichzeitigen Hörens, der wirklich ein interessanter dabei ist. Also es gibt natürlich, es gibt zumindest das Gefühl des gemeinschaftlichen Hörens dabei. Man weiß, dass immer andere on air sind und ich glaube, diese Präsenz ist etwas, was schon speziell für das Radio ist und ein Download oder ein Podcast, ein individuelles Hören aus dem Archiv ist eine sehr vereinzelte Angelegenheit. Also mich interessiert die Anwesenheit des Mediums und vieler Hörer, möglicherweise vieler Sender oder auch wechselnder Rollen, die sich ja aus so einer Technologie auch leicht ergeben können, dass der Sender leicht zum Hörer werden kann und umgekehrt, also im Modus des Radios eben.
Sagt der Klangkünstler und Entwickler Udo Neul. Vielen Dank für das Gespräch. Und das können Sie natürlich ganz orts- und zeitunabhängig nachhören, allein oder auch gemeinsam, und zwar im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
So, Christian, wenn du dir jetzt was wünschen könntest im Kontext von Audio und Ort, was hättest du da noch gerne? Denn ich weiß, dein Kopf ist voller Ideen diesbezüglich.
Ja, das stimmt schon. Also sagen wir mal so viele Wünsche. Also dieses tatsächlich ortsbezogene Geschichten erzählen, das stelle ich mir ganz, ganz großartig vor. Also wir hatten ja vorhin in dem Beitrag auch schon so ein, so eine Idee, der einen Beitrag über die Maueröffnung zeit- und ortsbasiert vielleicht implementieren zu können. Wenn man sich vorstellt, man ist an der Bornholmer Straße in Berlin und man hört eine Reportage aus der Zeit der Maueröffnung, die man aber vielleicht, so könnte man es ja umsetzen, nur dann hören kann, wenn die tatsächliche Zeit auch ist, also an dem Jahrestag zum Beispiel, oder wenn auch so viele Menschen vor Ort sind. Dann ist natürlich auch noch die Stimmung vielleicht viel besser übertragbar auf das, was man dann auf dem Kopfhörer hört, wenn tatsächlich auch so viele Menschen da sind wie damals. Das stelle ich mir ganz toll vor. Und das wäre ja so eine Art Augmented Reality fürs Hören. Also wenn man das aufs Audio überträgt, Dinge hörbar machen, die zu dem Zeitpunkt, an dem man tatsächlich da ist, gar nicht existent sind.
Ja, oder man könnte das dann noch anders auflösen, wenn man dann auch Feature, zum Beispiel zum Thema Einsamkeit, nur dann hören könnte, wenn gerade nämlich keiner da ist oder man sich an Orten befindet, die tatsächlich auch unter diese Überschrift Einsamkeit passen.
Also da gibt es unglaublich viele Ideen, die man umsetzen könnte. Und technisch ist das alles ja auch schon zumindest denkbar und umsetzbar. Aber man merkt auch, da fehlen noch neue Erzählformen. Die müssen natürlich auch entwickelt werden. Und bis das passiert, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
Man kann natürlich auch komplett neue Orte erzeugen. Virtuelle, interaktive Klangwelten zum Beispiel. Und genau das können Sie mit dem Hörspiel Blowback machen. Also nicht nur Sie an den Radios und Internetstreams, sondern auch wir beide hier, das hier im Deutschlandradio Kultur entwickelt wurde, Blowback. Und alles, was Sie brauchen, ist ein Smartphone und ein Kopfhörer. Und dann erwartet Sie Folgendes.
Willkommen im ersten Unterwasserhotel der Welt, dem Dima.
Bist du sehr nass geworden?
Ich bin nicht in der Stimmung für Scherze. Wieso startet der Lift nicht?
Diesen Lift musst du selbst starten. Er hat ein manuelles Steuerelement. Das Panel über diesem Steuerelement vibriert. Hörst du es? Drehe dich in seine Richtung und reiße es ab. Dann kannst du den Lift selbst steuern.
Ja, und so klingt sie, die interaktive Hörspielversion von Blowback. Ich habe es auch schon ausprobiert, dieses Audio-Game ist wirklich spannend. Man braucht eine Weile, um reinzukommen, aber wenn man drin ist, das ist wirklich toll. Also man hat wirklich eine räumliche Orientierung nur per Sound. Das gibt es jetzt übrigens auch für die Android-Plattform und nicht mehr nur fürs iPhone. Weitere Infos dazu haben wir nochmal bei uns auf der Seite zusammengestellt, breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und dort finden Sie natürlich auch unsere nächste Musik. Und da geht es passenderweise auch um Orte, und zwar um Vororte. Die haben ja oft den Ruf, verschlafen und langweilig zu sein. Und deshalb fragen wir uns, warum der New Yorker Brian Kenny seine Band wohl The Tired Suburbs, also die müden Vororte, nennt. Musikalisch ist es alles andere als verschlafen, denn die Songs bestehen aus einem rauen Mix aus Indie-Rock und Bläsersatz. Wir hören Down With You von Brian Kenny and The Tired Suburbs.
Is closer, so what are you so afraid of? Are we friends or lovers? Are we friends or enemies? You say that we should make strangers, but I honestly disagree. I would tell you how I feel about you, but it seems I've lost my voice again.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von unserem Kollegen Tim Wiese. Der beschäftigt sich mit der Frage, ob eine Revolution des Journalismus ansteht oder vielleicht auch sogar dessen Untergang.
Letzteres wollen wir ja wohl nicht hoffen.
Nein.
Genau darüber wird gerade viel diskutiert, denn es ist durchgesickert, dass einzelne Medienunternehmen ihre Inhalte zukünftig direkt auf Facebook veröffentlichen wollen. Facebook als Sender und Publikationsplattform also.
Und Tim hat sich diese Diskussion genauer angeschaut und ein kleines Spezial der Medien und Meinungen zusammengestellt. Es geht um die möglichen Risiken und Chancen des neuen Facebook-Veröffentlichungsmodells.
For us, it increasingly doesn't matter where our content lives.
Es ist eigentlich wurscht, wo unsere Inhalte leben. Hauptsache, wir schaffen Reichweite. So lässt sich etwas flapsig der bemerkenswerte Vortrag von BuzzFeed-Gründer Jonah Peretti zusammenfassen, den er vor kurzem auf der Netzkonferenz South by Southwest hielt.
Das ist das Merkwürdige im Netz. Weil so viele Verleger ihr Geschäftsmodell auf Bannerwerbung aufgebaut haben, sind sie davon abhängig, dass die Leute auf ihre Seiten kommen. Deshalb betreiben sie viel Aufwand, Links in den Nachrichtenstreams der Leute unterzubringen. Das fühlt sich sehr altmodisch an.
Peretti will einen anderen Weg gehen und anscheinend schließen sich alterwürdige Verleger ihm an. So planen die New York Times und National Geographic angeblich, ihre Inhalte direkt bei Facebook zu veröffentlichen. Leser müssen also nicht mehr einem Link folgen und das soziale Netzwerk verlassen. Für Peretti liegen die Vorteile auf der Hand.
Man kann ein viel größeres Publikum erreichen, und wenn man im Gegenzug für seine Inhalte Daten und Einnahmen zurückerhält, dann kann das ein großartiges Geschäft sein.
Das funktioniert für Dienste wie BuzzFeed, die auch Artikel im Auftrag ihrer Werbekunden erstellen. Wenn gekaufte Inhalte viele Leser erreichen, umso besser. Es müsste sich aber erst noch zeigen, ob eine Beteiligung der Verleger an den Einnahmen von Facebook ausreicht, um Verluste im Anzeigengeschäft auszugleichen. Ohne Frage, Leserdaten sind für alle Medienunternehmen interessant. So können Artikel besser auf die Bedürfnisse des Publikums abgestimmt werden.
Das Problem liegt hier darin, dass die journalistischen Angebote von der Marke her ein bisschen aufpassen müssen, weil sie ja in ein optisches und Identitätskonzept geraten. Und ich glaube, dass es für die Nachrichtenanbieter auf die Dauer schädlich ist, weil einfach das Nutzerverhalten sich noch weiter zu ihren Lasten verschieben wird. Das ist nicht mehr umkehrbar.
So Social-Media-Experte Christoph Kappes im Interview hier im Deutschlandradio Kultur. Und dann wäre da noch die Frage der Kontrolle der Inhalte und einer möglichen redaktionellen Mitsprache.
Da gibt es natürlich auch Risiken, dass der eine seine Stellung ausnutzt gegenüber den anderen und auch vielleicht sogar zu Recht manchmal weltweit Regeln fordert darüber, wie Inhalte sein sollen.
Facebook erlaubt ja zum Beispiel keine nackten Tatsachen auf seinen Seiten. Kritiker befürchten, das Unternehmen könnte zukünftig auch journalistische Inhalte zensieren. Außerdem bestimme das Netzwerk, wie prominent Artikel präsentiert würden. Eine Macht, die Facebook allerdings schon heute ausspielt, wie Dirk von Gehlen von der Süddeutschen Zeitung ebenfalls im Deutschlandradio Kultur erklärte.
Das ist eben das Spannende, dass Facebook schon heute ein Leitmedium ist, ohne dass es selber Inhalte erstellt, sondern dass es diese leitende Funktion, manchmal vielleicht auch irreleitende Funktion, ausübt, indem es gewichtet.
Ein Algorithmus bestimmt, was der einzelne Nutzer zu sehen bekommt und was nicht. Abhängig zum Beispiel davon, wie viele Freunde sich für ein Posting begeistern. Die Netzwerkstruktur gewinnt an Bedeutung. Grundsätzlich geht es Facebook darum, dass die Nutzer die Seiten möglichst nicht mehr verlassen und alle Internetaktivitäten über das Portal erledigen.
Wir müssen uns als gesamte Gesellschaft allerdings die Frage stellen, ob wir das wollen. Also ob wir wollen, dass die, wie ich finde, sympathische und gute Idee eines freien Internets abgelöst wird von der Idee einer Plattform wie Facebook, die nach ihren eigenen Regeln Dinge steuert und diese eigenen Regeln nicht mal transparent und öffentlich macht.
Daher lege es in der Hand der Konsumenten, indem sie bewusst entscheiden, wo sie die Artikel konsumieren. Allerdings, eine Studie des American Press Institutes müsste die Verleger nachdenklich stimmen. Sie hat ergeben, dass fast 90% der jungen Amerikaner auf Nachrichten bei Facebook aufmerksam werden, über die sie dort zufällig stolpern.
Tim Wiese mit einem Breitband Medien und Meinungen Spezial. Falls Sie das Thema weiterverfolgen wollen, wir haben die Links für Sie im Netz zusammengestellt. Schauen Sie einfach vorbei auf breitband.deutschlandradiokultur.de. The Wayo mit Lay It Down in Breitband im Deutschlandradio Kultur. Und treue Hörer dieser Sendung kennen den Song vielleicht, also vorausgesetzt, sie haben ein musikalisches Elefantengedächtnis, denn vor fast einem Jahr stellten wir die Wanderings EP von The Wayo vor. Auch damals waren die groovigen R&B, Hip-Hop und Elektro-Sounds schon vorhanden und die vier Kanadier haben nun eine Remix-Version ihrer Wanderings EP veröffentlicht. Die heißt passenderweise Wonder Flips und daraus hörten wir also Lay It Down, über arbeitet und zum Teil auch neu arrangiert von dem französischen Remix-Künstler Ikas Bui.
Ja, und davon hält der Mann, mit dem wir uns jetzt beschäftigen werden, wahrscheinlich überhaupt nicht viel. Zumindest würde ich ihm das jetzt mal unterstellen, denn Andrew Keen ist einer der größten Kritiker der Remix- und Netzkultur. Seit Jahren lautet einer seiner Vorwürfe, im Netz veröffentlichte Amateurinhalte würden die Kultur trivialisieren. So könnte man seine fundamentale Internetkritik zusammenfassen. Er hat bereits 2007 in seinem Buch The Cult of the Amateur das alles niedergeschrieben. Die deutsche Fassung klingt da auch noch provokanter. Die Stunde der Stümper. Tja, da passt es ja auch ganz gut, dass wir gleich mit einem Mann sprechen werden, der genau das erreichen will, was laut Keen im Internet so gar nicht funktioniert. Also eine Plattform für innovative Erfindungen, von der Nutzer und Erfinder profitieren sollen und eben nicht nur wenige Großunternehmen. Dazu aber gleich mehr, denn zuerst kommt Andrew Keen zu Wort. Vera Linz hat ihn getroffen und sie hat sich mit seinen Thesen auseinandergesetzt.
Als Andrew Keen 2007 sein Buch The Cult of the Amateur veröffentlichte, war das Web 2.0, das sogenannte Mitmach-Web, gerade mal 2-3 Jahre alt. Damals stand der Brite mit seiner Warnung vor einer Verflachung unserer Kultur noch ziemlich allein da. Inzwischen hat sich das geändert, sagt Keen.
There has been a profound change, I think, in the Zeitgeist of how people think about.
Es hat einen tiefgreifenden Wandel im Zeitgeist gegeben, darin, wie die Leute über all diese Dinge denken. Als ich The Cult of the Amateur geschrieben habe, wurde ich als elitär, als wirklichkeitsfremd beschrieben, als altmodisch und reaktionär. Jetzt hat sich die öffentliche Stimmung gewandelt. Es gibt viel mehr Sympathie mit dem, was ich sage.
An seiner Pauschalkritik hält der Technikpessimist noch immer in gewohnter Schwarz-Weiß-Manier fest. Beispiel Userbeteiligung im Netz. Die sieht er nicht als eine neue Form der Teilhabe, sondern als Narzissmus, der ihm schon 2007 ein Dorn im Auge war. Unentwegt würden die Leute über sich selbst twittern, klagt Keen. Während die Künstler, Schriftsteller, Fotografen oder Musiker noch immer Schwierigkeiten hätten, geeignete Geschäftsmodelle im Netz zu finden. Und auch sonst habe sich nichts zum Positiven verändert.
Es gab den großen Optimismus, dass das Internet dem Nahen Osten mehr Demokratie bringen würde. Aber das ist gescheitert. Der arabische Frühling hat sich zu einem arabischen Albtraum gewandelt. Es gab die Hoffnung, dass die Occupy-Bewegung die Demokratie in Amerika verändern würde. Aber daraus sind keine politischen Veränderungen oder Institutionen hervorgegangen. Und klar ist auch, ökonomisch betrachtet, dass Google, Facebook und Twitter eine kleine Gruppe von Investoren und Unternehmern extrem reich gemacht hat. Aber dieses Geld ist nicht beim Rest von uns angekommen.
Besonders stört den Netzkritiker, dass der Reichtum der Internetunternehmen zu wenig bezahlte Arbeit schafft. Google etwa sei 7-mal so wertvoll wie General Motors, biete aber nicht einmal ein Viertel der Arbeitsplätze. Fast die Hälfte aller Jobs in den USA würde wegen dieser digitalen Hypereffizienz bald ersatzlos verschwinden. Keen sieht als Grund für den Arbeitsplatzabbau vordergründig die Digitalisierung, ohne zu beleuchten, dass diese bereits bestehende neoliberale Tendenzen verstärkt. Beispielhaft sei auch Facebook, das die Photosharing-App Instagram vor einigen Jahren für 1 Milliarde Dollar gekauft hat. Damals waren dort gerade mal 15 Leute beschäftigt.
Instagram hat Kodak als das führende Fotounternehmen abgelöst, wo in seinen Hochzeiten 145.000 Menschen gearbeitet haben. Facebook hat auch WhatsApp gekauft für über 20 Milliarden Dollar. WhatsApp hatte gerade mal 45 Beschäftigte. Ich denke, es wird immer mehr klar, dass der digitale Boom keine Jobs schafft. Er bringt den wenigen Privilegierten Vorteile, denen, die im Casino gespielt und gewonnen haben. aber die meisten Menschen gewinnen nichts.
Im Gegenteil. Statt der versprochenen Demokratisierung seien die Arbeitsbedingungen teilweise in frühkapitalistische Verhältnisse zurückgefallen, meint Keen mit Verweis etwa auf den Versandhändler Amazon, dem auch hier in Deutschland eine Ausbeutung seiner Mitarbeiter vorgeworfen wird. Die Chancen, die das Internet für die Arbeitswelt ja auch mit sich bringt, interessieren Keen gar nicht, weil die Gesellschaft, so meint er, weniger gewinnt als verliert. Genau das will er ändern und hat sich darum ganz bewusst entschieden, sich auf eine Rolle festzulegen, die des Polemikers, auch gegenüber der Tech-Elite, die er teilweise für Heuchler hält.
I'm critical of people like Mark Zuckerberg, for example.
Ich sehe zum Beispiel Menschen wie Mark Zuckerberg kritisch, der in der Öffentlichkeit von Transparenz und Offenheit und der Bedeutung von Kommunikation redet. Aber sein Privatleben widerspricht dem komplett. Zuckerberg hat sich kürzlich ein nettes Haus in Palo Alto gekauft. Und damit er nicht in seiner Privatsphäre gestört wird, hat er noch 3 Häuser drumherum erworben, sozusagen als Schutzwall nach außen. Es ist diese Art von Heuchelei, die so beunruhigend ist.
It's that kind of hypocrisy, which is so troubling.
Stattdessen schlägt Keen vor, sollte Mark Zuckerberg einfach mal sein Haus öffnen und Menschen zu sich einladen.
Vera Linz hat Andrew Keen getroffen. Diesen Beitrag können Sie auch auf breitband.deutschlandradiokultur nochmal nachhören. Und jetzt gibt's wieder Musik. Zu Beginn der Sendung hatten wir Ihnen ja bereits von den Fake Species erzählt. Dieses US-Quintett aus Ohio jongliert gerne mit verschiedenen Genres und sie zelebrieren das Amateurhafte, könnte man sagen.
Ja, und vielleicht ist das ja trotzdem die neue Lieblingsmusik von Andrew Keen. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich eher nicht. Und zwar geht's um Hip-Hop, Pop, Punk und Elektro. Das sind nämlich die Spielbälle der Musik von Fake Species. Und wir hören ihr Stück We Are The Ones.
We are the ones, the ones who will carry. So why do we waste our time? We all get sucked into ordinary. One by one, we all can't do what's necessary. But why do we waste our time?
We Are The Ones von den Fake Species. Das aktuelle Mini-Album der US-Amerikaner hört auf den Namen Capsule. Und das hat die Band nicht nur in Eigenregie produziert, abgemischt und gemastert, sondern auch noch im Eigenverlag veröffentlicht, und zwar auf der Musikplattform Bandcamp. Wie viel das Ganze kosten soll, das darf der jeweilige potenzielle Käufer selbst entscheiden.
Und damit wären wir mittendrin im nächsten Thema. Es geht nämlich ums Geld im Internet. Sie können nämlich schon wieder über eine niegelnagelneue Plattform entscheiden, wem Sie Geld geben wollen, beziehungsweise wie viel Sie bezahlen wollen. Diesmal aber nicht für einen Song, sondern es geht um Patente.
Die Seite CrowdPatent, die nämlich will den Daniel Düsentriebs unter uns helfen, den umständlichen Patentanmeldeweg zu vermeiden. Den nämlich übernimmt die Plattform und die Kosten dafür trägt, wie es der Name schon sagt, im besten Fall die Crowd, also die Menge der möglichen Unterstützer. Und im Gegenzug werden diese Unterstützer finanziell am Umsatz der Erfindung beteiligt, vorausgesetzt natürlich, sie ist erfolgreich.
Ja, und das klingt in der Theorie so erstmal ganz schlüssig, aber wir wollten natürlich wissen, wissen, wie das Ganze genau funktionieren soll. Und wir haben uns auch gefragt, ob das Prinzip Patent nicht eigentlich schon ein bisschen veraltet ist. Genau darüber haben wir mit Gunnar Eisenberg von Crowd Patent gesprochen und er hat uns zunächst einmal erklärt, wie ein Patentantrag bisher normalerweise funktioniert hat, so ganz ohne Internet und Crowd.
Ja, normalerweise hat ein Erfinder eine Erfindung, sucht sich dann einen Patentanwalt seines Vertrauens und arbeitet dann mit ihm gemeinsam eine Patentanmeldung aus. Das ist ein durchaus längerer Prozess, verschlingt dann auch ein bisschen Geld, also so 10.000 bis 20.000 Euro kostet das dann schon, denn es ist für den Patentanwalt auch recht viel Arbeit. Und dann, wenn das Dokument ausgearbeitet ist, geht es zum Patentamt und dort wird dann eine Patentanmeldung eingereicht.
Also beim Crowdfunding, das ist ja mittlerweile ein Begriff, der sehr bekannt ist. Leute geben Geld und kriegen oftmals als Gegenleistung dann ein fertiges Produkt. Das ist ja bei Ihnen ein bisschen anders. Wie läuft das
genau
ab?
Genau. Also das, was Sie angesprochen haben, das nennt sich dieses Reward-Based Crowdfunding. Also Leute geben Geld für ein Produkt, sodass ein Produkt vorfinanziert werden kann. Und bei uns ist es so, dass man sich an dem Patent wirklich beteiligt. Also man gibt sozusagen eine Investition, man macht ein Investment. Und man bekommt hinterher dann, wenn das Patent vermarktet wird, entsprechend seinem Anteil, den man eben gegeben hat, Geld von der Vermarktung zurück.
Jetzt bringen Sie über diese Plattform das klassische Prinzip eben des Patents in das Internet und in dieses Prinzip der Crowdfinanzierung, aber manifestieren damit ja eben auch ein Modell, über das man natürlich streiten könnte, gerade in Zeiten der Diskussion um ein Urheberrecht. Sie vermarkten geistiges Eigentum, wie Sie es selber auch beschreiben. Also ist es wichtig, dieses Prinzip beizubehalten? Also in einer Welt, in der man eigentlich darüber redet, ich habe eine Idee, ich möchte sie gerne teilen?
Ich selbst als Erfinder habe oft Probleme gehabt, dass mir auch Ideen weggenommen wurden. Also ein Patent erstmal, muss man sagen, ist ja ein Schutzrecht, aber es ist auch eine Möglichkeit, jemandem was zu untersagen. Also ich sage immer gerne, das ist Schild und Schwert in einem. Dieses Instrument halte ich oder halten viele nicht für gefährlich an sich. Es ist oftmals die Verteilung, also dieses Schutzrecht oder diese Schutzrechte liegen oft in den falschen Händen. Patentwesen ist oft ja wirklich so, was man sich vorstellt, in den Elfenbeintürmen. Und tatsächlich ist es auch so, dass es so einer kleinen elitären Gemeinschaft vorbehalten ist, einer finanzstarken Gemeinschaft. Denn wenn man sich die Durchschnittswerte anguckt, ich habe vorhin kurz die Zahl genannt, 10.000 bis 20.000 Euro kostet so eine Ausarbeitung inklusive Anmeldung. Aber die Durchschnittszahlen aus den USA, die zeigen, dass Patente für 250.000 Euro im Schnitt verkauft werden. Also es ist eine gigantische Wertschöpfungskette, aber die ist in sich geschlossen. Was wir jetzt machen, ist eben das Ganze zu demokratisieren und wir wollen eben dieses an sich vernünftige Schutzrecht oder diese Möglichkeit des Patents zurückgeben in die Masse, sodass jeder daran wieder beteiligt sein kann.
Wenn man sich mal so ein paar Strategien anschaut von Unternehmen wie zum Beispiel Tesla oder auch Toyota, die ihre Patente zum Teil freigegeben haben, wenn es zum Beispiel um Elektroautos geht oder um Brennstoffzellentechnik, dann kann man so ein bisschen unterstellen, dass da vielleicht die Überlegung dahinter steckt, ohne Patente wäre mehr Wettbewerb möglich und dadurch auch mehr Innovation und vielleicht entwickelt sich dann dadurch ein neuer Markt schneller. Das heißt, es geht demnach vielleicht gar nicht mehr so sehr darum, eine Idee zu schützen, sondern eher darum, eine bestmögliche Umsetzung einer Idee zu ermöglichen. Mhm. Kommen Patente damit nicht langsam eigentlich auch ein bisschen aus der Mode?
Aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Erfinder draußen, es betrifft auch Universitäten oder kleine mittelständische Unternehmen, die eben diesen Patentschutz genau brauchen, die also nicht die Möglichkeit haben, wie Tesla durch ihre Produktionsketten Fakten zu schaffen, sondern die eben wirklich noch da sitzen und sagen, ich habe jetzt nur die Idee, nur in Anführungszeichen die Idee, aber ich habe eben keinen nachgeschalteten Produktionsprozess. Das heißt, damit ich von dieser Idee partizipieren kann oder damit die Idee sozusagen der Menschheit nutzen kann, muss ich irgendwie einen Schutz haben. Denn im Zweifel habe ich auch wirklich viel Geld und Zeit rein investiert, um diese Idee groß zu machen. Und da kann ich ja dann als kleines Unternehmen oder als Einzelerfinder nicht sagen, gut, jetzt gebe ich es einfach frei und bleibe sozusagen auf meiner Vorleistung sitzen.
Da wollte ich nochmal gerne einhaken, weil Sie auch vorhin gesagt haben, um dieses Verfahren sozusagen zu demokratisieren. Ist es aber tatsächlich eine wirkliche Demokratisierung, weil man am Ende ja wirklich wieder eine Gruppe von Menschen bildet, die eben an dieser Crowdfunding-Geschichte in diesem Fall teilhaben. Aber dann liegt am Ende auf der Idee natürlich dieses Patent. Also die Demokratisierung funktioniert in dem Angebot, wer gerade aufgepasst hat, kann mitmachen, wer gerade flüssig ist, kann dabei sein.
Das ist richtig, ja. Wir demokratisieren es in die Gruppe, die dann sich beteiligt. Oder einfach gesprochen, pragmatisch gesprochen, wenn ich jetzt dieses Patent verpasst habe, dann muss ich halt beim nächsten etwas wachsamer sein. Dort herrscht ja dann wieder eine relative Chancengleichheit. dass diese Chancengleichheit natürlich dann nur den betrifft, der auch wachsam ist und auf der Plattform ist. Das ist schon richtig. Aber es ist immerhin deutlich mehr als das, was im Moment möglich ist.
Welche Möglichkeiten sehen Sie denn da noch, abseits von einer finanziellen Beteiligung?
Es wäre natürlich eine ganz tolle Idee, wenn man sagt, ich bin jetzt an der Erfindung beteiligt, an dem Patent. Und wenn der Erfinder gerne diese Idee weiter in ein Produkt überführen möchte, dann habe ich eine Art Vorkaufsrecht, um mich an seinem späteren Unternehmen zu beteiligen oder mir direkt das Produkt zu kaufen. Das wäre durchaus denkbar, ja.
Patente gelten ja oft so als Indikator für Innovation, auch als messbare Grundlage dafür und dienen auch so ein bisschen als so Prognosemöglichkeit für wissenschaftlichen und auch wirtschaftlichen Fortschritt. Ist das in Zeiten von Crowdfunding, was Sie ja jetzt machen, und auch so in Zeiten von kollaborativen und auch vernetzten Strukturen im Netz überhaupt noch zeitgemäß? Das wäre so ein bisschen die Frage, die dahinter steht.
Wir hoffen natürlich sehr, dass die Patente oder die Anzahl der Neuanmeldungen auch von kleinen Unternehmen oder von zum Beispiel aus der Netzkultur, dass wir genau das beflügeln. Und genau dann hätte man wieder den Aspekt, dass die Anzahl der Patente und die Art der Patente einen Rückschluss auf die Forschungstätigkeit und auf die Entwicklungstätigkeit gibt. Im Moment ist es ja tatsächlich so, dass sich das so ein bisschen abschält, also dass sich die Entwicklung, gerade mit so Open-Source-Gedanken, von dem eigentlichen Patentwesen abschält. Wir sehen da aber eher in diesem Prozess eine Reaktion darauf, dass das ganze Patentwesen so unerreichbar und so schwierig ist. Und wenn wir das sozusagen wieder ein bisschen heilen könnten und zurückführen könnten, dann kämen also genau aus offenen Communities kämen dann genau wieder Erfindungen, die als Indikator wieder auf sie zurückgeführt werden könnten, wie aktiv sie eigentlich sind.
Danke an Gunnar Eisenberg von der Plattform CrowdPatent. Mehr dazu und überhaupt zu unserer ganzen Sendung finden Sie wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und wie wäre das mit dir, Christine, so Patent? Könntest du dir vorstellen, tatsächlich eins mitzufinanzieren, so als Investition gesehen?
Ich finde das echt eine schwierige Frage. Also erstmal möchte ich ja gerne sagen, ich wäre lieber die Erfinderin. Also ich würde gerne so eine Plattform lieber nutzen für etwas, das ich erfunden habe und andere Leute vielleicht dafür begeistern kann. Ich habe mich auf der Seite natürlich umgeschaut. Bisher sind es sehr technische Dinge, zum Beispiel eine Idee, wie man Daten noch besser schützen kann. Das sind gute Sachen. Ich kann noch nicht genau beurteilen, wann mich wirklich sowas so erreicht, dass ich sage, da möchte ich eben aus wirtschaftlichen Gründen für mich selber, aber auch wegen der Idee dabei sein. Kann mir das aber natürlich grundsätzlich vorstellen. Also genau wie beim Crowdfunding-Prinzip, du brauchst halt irgendwas, bei dem du denkst, daran glaube ich, dieser Teil muss natürlich gegeben sein.
Mir geht es eigentlich genauso wie mit dir. Ich wäre natürlich auch viel lieber der Erfinder, aber vielleicht sind wir da nicht schlau genug. Haben wir einen falschen Job gewählt.
Naja, wir können doch vielleicht mal dann heute Nachmittag oder übers Osterwochenende noch ein bisschen was erfinden. Wer weiß, vielleicht fällt uns ja was ein.
Genau, das war es nämlich mit Breitband. Wir haben noch genug Zeit zum Erfinden. Direkt nach den Nachrichten gibt es wie immer unsere Theatersendung Rang 1. Und natürlich wünschen wir Ihnen auch ein erfindungsreiches Osterwochenende, wollte ich sagen.
Ja, und findungsreiches, das passt ja doppelt. Stimmt, ne? Ostererfindungsreiches zumindest. Zum Schluss der Sendung gibt es gleich nochmal Musik. Die sagt Christian Grasser an. Mein Name ist Christine Watti.
Ja, und zwar gibt es Musik, die so ein bisschen die experimentell-elektronischen Pfade beschreitet. Denn wir hören Apollo, das ist ein britischer Künstler und Produzent aus Bristol und der macht wunderbar melodiegetragene Elektro-Songs, die ins Ohr und auch in die Beine gehen. Wir hören Golden Limbs und damit sagen wir Tschüss und bis bald.
Tschüss.